Lukas 15, eine ganz gewaltige Liebesgeschichte. Lukas 15, wir lesen nur die Hälfte und haben daran schon genug. Vers 11 bis 24. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und der Vater teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Es war so in Israel das Letzte, was man tun konnte. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viel Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Taglöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. An so einem Tag könnte man jetzt viel über die Bibel sagen. Aber ich will heute nur eins herausgreifen. Und am Anfang der Predigt feststellen, die Bibel ist ein modernes Buch. Natürlich weiß ich, dass die Bibel eins der ältesten Bücher ist und, jetzt aber wichtig, heute von vielen Menschen unter allen Nationen und Völkern und Sprachen gelesen wird. Und die sagen, das ist mir wichtiger als alles andere. Ihr könnt mir viel wegnehmen. Für mich heute in dieser Zeit ist dieses alte Buch der Wegweiser, das Licht. Für mich die Hilfe, die Ermutigung. Ohne das Wort Gottes kann ich nicht leben. Die Bibel, ein modernes Buch, ein Buch für heute. Ich will es Ihnen an diesem Textwort erklären. Da erzählt Jesus zuerst von einer Sehnsucht, die uns alle treibt, aber oft enttäuscht. Der junge Mann, der zu seinem Vater tritt und sagt, Vater, gib mir. Ach, immer wieder, wenn diese Geschichte ausgelegt wird, da haben sie viele empört und haben gesagt, das ist aber frech. Wie kann einer so pampig auftreten und so fordern? So geht man doch nicht mit den armen Vätern um, nicht? Seid doch mal ein bisschen nett. Die brauchen ein bisschen Liebe und so. Aber die jungen Leute sind ja realistisch. Auch heute, die sagen, was soll ich warten, bis mein Vater tot ist? Ich will mein Erbe heute haben, der soll mal geben. Zu was hat er sein Geld? Und schließlich bin ich sein Sohn, nun her mit dem Zaster und dann, ich will ja auch leben. Das ist uns eigen und wahrscheinlich auch ein Stück unseres Wesens heute. Wir fordern unseren Teil und wir wollen heute leben. und die Sehnsucht nach Freiheit. Manchmal meinen wir, das sei nur in unseren Jahren so. Wahrscheinlich geht das durch die ganze Menschheitsgeschichte. Das ist der uralte Traum. Einmal frei sein, einmal selber bestimmen, was wir machen wollen. Ich wundere es nicht, dass junge Leute Laternenpfosten verbiegen und Paragraphen außer Kraft setzen und sagen, wir wollen doch selber bestimmen über unser Leben, wir brauchen doch keine Autoritäten, wir wollen selber sagen, was gut und recht ist für mich, ich weiß es doch selbst. Und ich, so wie ich empfinde, wer von uns denkt nicht so? Wir haben doch alle so gedacht. Und das ist doch unser Lebensgefühl. Und das ist doch schön. Darum gibt es in unserer Welt Bewegung und darum wird Neues gestaltet und junge Menschen versuchen noch einmal das Leben ganz anders anzugehen. Und sie verlassen ihre Eltern und gehen irgendwo hin. Also nicht, dass sie meinen, darüber wollte ich jetzt viel Worte verlieren, sondern das ist eine moderne Geschichte. Das passt in unsere Zeit. Aber der junge Mann zog in die Ferne und das selbst brachte er sein Gut um mit Prassen. Ich bin nicht der Meinung mancher Ausleger, vielleicht hören Sie das schon im Ohr mit, die auch hier immer gleich moralisch mit dem Zeigefinger winken und sagen, naja, der Sohn, der hat ja ganz wüste Dinge gemacht, der hat getrunken, gespielt und gehurt. Wissen Sie das? Das lesen Sie hinein mit Ihrer schmutzigen Fantasie. Der kann ganz bürgerlich anständig gewesen sein, wahrscheinlich, hat alle seine Pflichten erfüllt, seine Steuern pünktlich bezahlt und war ein braver Mann, hat sein Wahlrecht ausgeübt, alles getan, was nötig war. Aber all das, was er tut, ist doch nur ein Zehren von seinem Kapital. Was haben wir eigentlich im Leben? Wir spüren, das rinnt alles aus, wird immer weniger. Wir leben von einem Kapital, das sich nicht beliebig vermehren lässt. Und da hat ja dieses Beispiel, dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, indem er es auf unser Leben anwendet, seine Bedeutung. Und als dann die große Krise kommt, eine Hungersnot, das gab es schon, bevor es Umweltgifte gab. Bevor Autos fuhren, gab es schon Umweltkatastrophen. Es gab schon bei Josef in Ägypten Hungerjahre. Kommt eine Hungersnot, das gibt es in der Welt, das ist ganz natürlich, so wie eine Teuerung kommt und das Geld seinen Wert verliert. Und auf einmal merkt dieser junge Mann, ich habe gar nichts mehr. Der Traum der Freiheit ist zerronnen. Diese Geschichte, die Jesus erzählt, die ist für uns ganz bedeutsam, weil so viele Menschen eine ähnliche Erfahrung machen. Die haben alle wie ihr und wir das Beste gewollt und gesucht und probiert. Und dann auf einmal meldet sich doch wieder der Hunger. Und dann will man leben und man weiß gar nicht mehr, wie man überlebt. Man wird immer einfacher mit seinen Ansprüchen, je älter man wird. Man sagt, wenn es nur einigermaßen noch so bleibt, wie es war, und der junge Mann hängt sich an einen Bürger des Landes und sagt, wenn ich nur einen Job habe, was ist ja völlig Wurst. Wenn ich nur ein bisschen was habe, wo ich wenigstens satt werde. Aber er merkt, er findet gar nichts mehr, was seinen Hunger sättigen kann. Und er, der ausgezogen war, um seine Sehnsucht zu befriedigen, hat am Ende einen Hunger, den niemand stillt. Also mir ist es heute so wichtig für unsere Konfirmanden, dass wir das einmal so sehen, wie die Bibel ein modernes Buch ist. Kann man das Lebensgefühl heute anders beschreiben, als dass so viele ausgebrannt, leer, enttäuscht sind, voller Sehnsüchte, aber keine Befriedigung. Das ist ja durch die ganzen 20 Jahre Rolling Stones geblieben, I can get no satisfaction, ich kriege keine Befriedigung, ich werde nicht satt. Und das, was ich nehme und da, wo ich hineingestellt bin, das sind alles nur Bindungen, die mich einengen, man wollte sich auflehnen und alles zerbrechen. Und man wird auch gar nichts gewinnen. Nicht, dass ich es jedem wünschen würde. Doch, aber wo liegt denn die Freiheit? Nein, im Leben muss man sich anpassen. Da muss man mitschwimmen, sagen die Alten. Ach, ihr werdet es auch noch merken. Ihr Jungen werdet auch noch eure Hörner abstoßen. Wartet nur mal. Eine Sehnsucht, die enttäuscht. Und jetzt möchte ich das zweite von diesem Beispiel zeigen, ein Weg, der jedem offen steht. Also an der Stelle geht die Geschichte ganz anders weiter, als sie in unseren Tagen normalerweise abläuft. Wie geht denn das in unseren Tagen? Also ich, wenn ich mal von mir rede, und wenn Sie mein Temperament kennen, ich hätte die Faust geballt und hätte gesagt, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? Wo ist denn das viel gepriesene soziale Netz? Und mich treibt's unter die Räder? Wo ist ein Sozialamt? Wo ist denn die Regierung in Bonn? Wo sind denn die Gesetze? Und mein Vater, jener fromme Heuchler, der können mir mal ein Paket schicken und Schwarzwälder Schinken reinpacken. Ich darbe hier. Und der macht das ein frommes Christentum und denkt nicht an mich. Der könnte ja wissen, wie es um mich steht. Wir sind alle tagtäglich davon erfüllt, uns aufzulehnen gegen die schrecklichen Verhältnisse, in denen wir leben. Nicht, dass ich die Verhältnisse schön färben wollte, die sind grausig. Aber welche Lösung gibt es denn? Normalerweise ist ja, dass wir um uns schlagen. Dass wir sagen, hey, wo sind denn die Gewerkschaftsführer? Die sollten sich mal, da soll mal Steinkühler herkommen. Hier, soll mal sehen, was hier abläuft, nicht? Wie ich da Arbeitsbedingungen habe in dieser Stelle und die anderen, die können alle mal kommen. Wir alle anklagen. Wir. Nein, Jesus erzählt die Geschichte ganz anders weiter. Er schlug in sich. Und sagt, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Und wenn wir uns versammeln, hier in diesem Raum, ihr lieben Konfirmanden, dann wollen wir immer von unseren Fehlern reden und nie über die anderen. Hier soll nie über andere gerichtet werden, sondern wir wollen sehen, was wir falsch gemacht haben. Er schlug in sich, steht da, er stand auf, er machte sich auf. Das ist ein ganz großer Moment, wenn ein Mensch in seinem Leben plötzlich merkt, wie schlimm auch die Verhältnisse sind, in denen ich lebe. Und nochmal, wir wollen gar nichts beschönigen, gar nichts verniedlichen. Das ist ein ganz großer Moment, wenn einer plötzlich aufsteht und merkt, halt mal, ich stehe falsch. Und ich muss jetzt eine entscheidende Wendung tun. Wie dumm und töricht, dass ich von meinem Vater weggelaufen bin. Nicht, dass damit alle Probleme sich lösen würden, aber dann wäre alles noch ganz anders. Jetzt beim Vater sein, auch in der Teuerung, auch in der Not, auch mit all dem einsam sein. Nein, dann wäre es doch ganz anders. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das ist ein ganz großes Wunder, wenn einer plötzlich die Erkenntnis hat und das merkt, ja, wie kann man das erkennen, indem ich mein Leben im Lichte Gottes sehe. Und da muss mir Gott eine Erleuchtung durch seinen Geist geben. Dass ich weiß nicht mehr, halt mal, das Schlimmste in meinem Leben sind nicht die Verhältnisse, die sind schlimm. Das Allerschlimmste ist, dass ich hoffnungslos bin und meinen Vater verloren habe. Und mein Kindesrecht verspielt habe. Und dann erinnert er sich, was das heißt. Ich habe ja einen Vater. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Man kann im Leben messerscharf kritisieren und richten. Ich tue das auch mit Leidenschaft, aber es ist falsch. Wir müssen uns immer zuerst wieder packen und sagen, halt mal, was ist in meinem Leben verkehrt gelaufen? Was ist da falsch gelaufen? Und ich muss ganz neu beginnen. Ich muss zurück dort, wo ich einmal war. Dort war mein Leben im Frieden. Dort hatte ich den Segen. Dort war es gefüllt. Dort war ich nicht einsam. Dort hatte ich alles, was ich brauchte, in Fülle. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Aber jetzt noch das Letzte. Ich sagte, wir haben heute eine Liebesgeschichte. Ich muss auch über die Liebe reden. Manche, die schlucken das schwer, wenn man über den Vater redet und Gott mit dem Wort Vater vergleicht. Ach, jetzt denken Sie doch bitte nicht an die Väter, die Sie kennengelernt haben. Ich weiß, das waren alles Karikaturen.
Ich bin ja auch so ein Vater und es tut einem immer leid, was man mit seinem Leben alles versäumt hat. Wir sind gar nicht vergleichbar mit dem Bild, um das es jetzt hier geht. Der ewige Gott und Herr, der die Welt geschaffen hat, der offenbart sich Ihnen, vielleicht wissen Sie das noch gar nicht, in einer ganz anderen Größe und Macht. In dem unvergleichlichen Vateramt Gottes, das mit gar keinem Menschen verglichen werden kann. Das ist viel, viel größer als alles, was Sie kennen und je in der Literatur beschrieben wurde. Und Sie können das nur ausprobieren mit Ihrem Leben. Da kann man nicht theoretisch drüber reden, weil über Liebe kann man nicht reden. Liebe muss man erfühlen. Selbst der Sohn hat gemeint, er kenne seinen Vater. Ach, bei uns irdischen Vätern ist das ja so. Selbst wenn wir unseren Kindern vergeben, da bleibt ja immer noch ein bitterer Rest der Verwundung. Und dann halten wir das ihnen vor und sagen, ja, damals hast du schon mal mit mir gemacht. Dann sagen, du musst jetzt zuerst mal beweisen, dass du anders bist. Und dann kommen wir mit allen Forderungen, das ist doch gar keine Liebe. Wenn Sie Liebe lernen wollen, müssen Sie Bibel lesen. Und nicht bloß in dieser Geschichte. Das war das Thema Jesu. Und darum heißt die Bibel ein Evangelium, eine Botschaft, die zum Leben befreit. Oder wie der Chor gesungen hat, die Freude, Widerhall, dass Menschen völlig verwandelt sind und selbst über dem Schmerz, über dem Leid, über dem Unrecht ihres Lebens die Melodie der Freude, des Dankes und des Lobes anstimmen können und sagen, ich will mein Leben verströmen in Liebe. Die bleiben nicht an dem Unrecht hängen, das ihnen von anderen zugefügt wurde, sondern sie wollen die Liebe, die sie von Gott geschenkt bekommen haben, weitergeben. Das erlebt dieser Sohn erst, als er nach Hause kommt. Man kann das nie verstehen. Und wenn Sie sagen, Sie kennen Gott und Sie seien schon Jahre im Glauben, ich nehme es Ihnen nicht ab, dass Sie Gott kennen, da können Sie immer nur davor stehen und da kann sein, dass Sie das ganz tief bewegt. Dass Gott da steht, wie dieser Vater auf dem Dach seines Hauses und Tag für Tag nur in die Ferne starrt. Wann kommt er denn endlich zurück? Hat denn der Vater gar nichts anderes mehr zu tun, als dass er immer nur nach dem Verlorenen blickt? So ist Gott. Und er geht jedem Menschen nach auf dieser Welt und wir schütteln die Achseln und sagen, interessiert mich nicht und lassen wir doch liegen und ich habe kein Interesse. Und Gott weiß, wie wir drinstecken, wie wir uns verrannt haben. Und er lädt ein, er zwingt sich niemand auf, er schickt auch keine Pakete in die Ferne, er sagt, komm. Seine Einladung, so wie Jesus die Einladung unaufdringlich weitergegeben hat. Mir ist immer peinlich, wenn Christen so fanatisch die Einladung weitergeben. Soll nie aufdringlich sein. Das ist ihre freie Entscheidung. Darf bleiben in der Ferne, darf bleiben in der Einsamkeit, darf bleiben dort, wo man ohne Hoffnung und mutlos bleibt. Aber das ist wahr und das haben wir alle entdeckt und das macht unser Leben so reich, dass wir gemerkt haben, der Vater wartet auf uns und er sucht uns. Und als der Sohn dann vor dem Vater niederkniet, denken Sie nicht, das sei eine Entwürdigung Ihrer mündigen Persönlichkeit. Vor Menschen knien, das soll man nie machen. Sie sollen nie vor Menschen ihren Rücken beugen. Und ich will es den Konfirmanden einbläuen. Nie vor Menschen ducken. Aber das können nur die, die sich vor Gott tief beugen. Und die wissen, dass die segnende Hand Gottes auf ihrem Leben liegt. Die können auch vor Menschen stehen mit Rückgrat. Und da kniet dieser Sohn nieder und sagt, Vater, das ist die Armut meines Lebens. Es war verkehrt, dass ich dich verloren habe. Und wenn Sie es wissen wollen, das zieht sich durch unser aller Leben hindurch. Dass wir ihn vergessen, ihn hinausgeschoben haben, ihm davongelaufen sind. Also meinen, es gäbe, so singen unsere Lungenleute immer wieder das Lied, Freiheit, denn ohne den Vater ist nur eine Illusion. Da gibt es gar keine Freiheit. Ohne den Vater. Da werden wir nur Sklaven unserer Sehnsüchte und Triebe. Da werden wir erst frecht von den Menschen, von den Verhältnissen gegängelt. Da werden wir von der Angst gejagt. Da sind wir ja gar nicht frei. Da sind wir hineingeschnürt in diese Welt. Vater, ich will doch zu dir. Und er spricht aus: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und wir wollen dieses Wort so aussprechen. An dem liegt's, an der Sache liegt's. Es war nicht bloß ein Fehler, es war nicht bloß ein Missverständnis, sondern es war meine Übertretung. Und das ist der Gipfel der Sünde, dass ich Gott verlassen habe und ihm davongelaufen bin und das Leben woanders gesucht habe. Und in dem Augenblick, wenn man das ausspricht, das ist gar nicht bedrückend, im Gegenteil, das ist voller Freude. Der Vater nimmt ein neues Kleid und hängt es dem Sohn drüber, steckt den Ring, den Ring an den Finger und sagt: Du bist doch mein Sohn, in vollen Ehren aufgenommen. Kann es denn für ein Menschenleben etwas Größeres geben, als dass wir Todeskandidaten, sterbliche Menschen, Söhne und Töchter Gottes heißen dürfen, Bevollmächtigte von ihm, dass wir ihm gehören im Leben und im Sterben, dass wir seine Liebe widerspiegeln, seine Vergebung, seine Geduld, seine Barmherzigkeit, seine Freude, seine Versöhnung. Und wer das erlebt hat, der bleibt immer wieder an dem stehen. Ich will doch nichts anderes reden als von dem Wunder, dass sie Gott begegnen dürfen, seine Liebe entdecken dürfen, indem sie so ihm gegenübertreten und sagen: Vater, ich will zu dir. Und ich lege mein Leben, wie es auch ist, mit den Sorgen, mit den Ängsten, mit den Nöten und den Krankheiten, ich lege es einfach in deine Hand. Und das war so typisch, wir sind ja auch so bescheiden, dass wir sagen: Mach mich nur zu einem deiner Taglöhner. Ich möchte ja nur so ein Mauerblümchen Gottes sein. Ach, will er doch nicht. Gott sucht Söhne und Töchter. Er will unserem Leben eine Würde, eine Schönheit geben. Und noch nie hat in dieser Welt je einer größer von diesem Leben geredet als der ewige Gott im Evangelium. Wie dieses Leben neu werden kann, wie das Alte vergessen ist. Rede doch nicht mehr von dem Alten. Da wird doch nichts schlecht gemacht, da ist doch nicht die Sünde das Thema, im Gegenteil. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Aber ich muss mich aufmachen. Aber ich muss mich jetzt aufmachen und zum Vater gehen. Ich darf Sie einladen, dass Sie das alle erleben und mit unseren Konfirmanden zusammen. Ich will über den Worten Jesu das entdecken, was unsere moderne Welt oft nicht mehr entdeckt. Es gibt in dieser Welt für ausgebrannte, leere, enttäuschte und hoffnungslose Menschen eine Freude, eine Lebensfülle, eine Befriedigung, die nie reut. Komm, Amen.